Kennst du Tubal-Kain? Nun, er wird nur einmal in der Bibel erwähnt, und das ist ganz zu Beginn in 1. Mose 4. Und da lesen wir von ihm, was sein Beruf gewesen ist, denn er war wohl der erste Schmied auf dieser Erde. 1. Mose 4, Vers 22, und Zilla, auch sie gebar, und zwar Tubal-Kain, einen Hämmerer von allerlei Schneidewerkzeug aus Kupfer und Eisen. Und die Schwester Tubal-Kains war Naama. Mehr Informationen erhalten wir über diesen Mann nicht, sondern wir erfahren, dass er Eisen bearbeitet hat. Es heißt dort nicht, dass er Eisen aus dem Erdboden hervorgeholt hat und dass er sich mit dem Eisenerz beschäftigte und daraus Eisen machte, sondern wir lesen ausschließlich etwas davon, dass er Eisen bearbeitete. Er gilt also als der erste Schmied oder Metallarbeiter der Menschheitsgeschichte. Wenn wir etwas erfahren wollen, wie man Eisen abgebaut hat, dann müssen wir in das Buch Hiob gehen, das irgendwann in der Zeit nach der Flut bis Abraham geschrieben worden ist. Wann genau, wissen wir natürlich nicht. Und dort gibt es ein sehr interessantes Kapitel, Kapitel 28, wo es hauptsächlich um die Weisheit geht. Das ist das eigentliche Thema. Aber eingeleitet wird dieser Abschnitt durch einen sehr interessanten Text, der sich mit dem Erzabbau beschäftigt. Da heißt es in Vers 1: Denn für das Silber gibt es einen Fundort und eine Stätte für das Gold, das man läutert. Eisen wird hervorgeholt aus der Erde und Gestein schmilzt man zu Kupfer. Das heißt wohl, dass man Silber und Gold gediegen, also als Metall gefunden hatte. Man musste es aber anschließend noch reinigen, was man wohl in der Antike in verschiedenen Reinigungsstufen praktizieren konnte. Das ist auch der Grund, warum wir gerade in Hiob 28 mindestens drei, wenn nicht sogar vier verschiedene Reinigungsstufen von Gold finden. Aber wir lesen dann von Eisen, das wird aus dem Staub wörtlich hervorgeholt, und Gestein schmilzt man zu Kupfer. Das heißt also, in jener Zeit hat man tatsächlich Eisenerz und Kupfererz behandelt, aufgeschmolzen und hat daraus das Metall gewonnen. Die große Frage ist, konnte ein Tubal-Kain das auch schon? Und die Antwort ist ganz klar, nein. Denn Eisen schmilzt bei etwas über 1500 Grad Celsius und eine solche Temperatur erreichte man mit einem normalen Feuer in der damaligen Zeit nicht. Man kann etwas Kohlenstoff hinzumischen, man kriegt dann ein Eisen-Kohlenstoff-Gemisch und wenn man das richtige Verhältnis hinzufügt, dann sinkt die Schmelztemperatur des Gemisches auf etwas über 1100 Grad. Das heißt, dadurch kann man die Temperatur erniedrigen, aber das war für die Feuer in der damaligen Zeit immer noch zu hoch. Das heißt, ein Tubal-Kain wird nicht in der Lage gewesen sein, Eisenerz zu bearbeiten. Wie kann er dann ein Hämmerer von Eisen sein? Liegt hier ein Fehler im biblischen Text vor oder wie müssen wir das Ganze verstehen? Nun, wenn wir etwas weiter uns in der Bibel nachgucken, wo wir etwas über Eisen finden, dann müssen wir zeitlich sehr weit nach vorne gehen, nämlich in die Zeit von Mose. Es wird in 3. Mose 26 erwähnt mit einem Vergleich, aber das zeigt natürlich, dass man Eisen in dieser Zeit gekannt hatte. Da spricht Gott in Vers 19: Und ich werde euren starren Hochmut brechen und werde eure Himmel wie Eisen machen und eure Erde wie Erz. Und das Erz ist wahrscheinlich Kupfererz, oder das ist das Wort, was man dort benutzte. Das heißt, hier war dieses Metall etwas, was man im Volk kannte. Nun, was sagt die Archäologie zu diesem Thema? Das ist sehr interessant. In der mittleren Bronzezeit, da war Eisen extrem wertvoll. Ja, nach der Archäologie, da gibt es ja verschiedene Zeitalter, die Steinzeit, die Bronzezeit, danach kommt die Eisenzeit. Die Bronzezeit ist aber nicht überall gleich. Im Nahen Osten fing sie ab ungefähr 3300 vor Christus an. Dort begann man dann damit, Bronze herzustellen, eben aus Kupfer. In Ägypten war die Bronzezeit aber erst 600 Jahre später, ungefähr 2700 vor Christus, und in Europa begann sie erst 2200 vor Christus. Daran sieht man, dass es ungefähr 600 Jahre dauerte, bis die Herstellung der Bronze nach Ägypten gelangte. Und es dauerte nochmal ungefähr 500 Jahre, bis das Rezept zur Herstellung von Bronze auch nach Europa kam. Deswegen ist die Bronzezeit nicht überall auf dieser Erde gleich. Das nur mal als ein kleiner Einschub, um zu erklären, warum man manchmal unterschiedliche Zahlen findet, wann die Bronzezeit begann. Es ist sehr interessant, es gibt eine Inschrift aus der damaligen Zeit, aus dem Nahen Osten, da stand drin, 8 Sekel Gold waren nicht genug, um 1 Sekel Eisen zu handeln. Das heißt, Eisen war 8-mal so wertvoll und noch mehr wie Gold. Etwas, was für uns heutzutage unvorstellbar ist, denn da ist Gold natürlich erheblich mehr wertvoll als Eisen. Interessanterweise in der späteren Bronzezeit, so ungefähr ab 1600 vor Christus im Nahen Osten, da war Eisen mittlerweile schon so gebräuchlich, dass es nicht mehr mit Silber und Gold auf eine Stufe gestellt wurde, sondern mit Kupfer gelistet wurde. Das heißt also, in dieser Zeit, man kann sagen von der mittleren Bronzezeit, daher stammt dieser erste Ausdruck, den ich hatte, dass Gold mindestens 8-mal so viel, dass Eisen mindestens 8-mal so viel wert ist wie Gold. Und in der späteren Bronzezeit, 400-500 Jahre später, sieht das Ganze plötzlich ganz anders aus. Und eins dürfen wir nicht vergessen, hier in dieser Zeit befinden wir uns in der späten Bronzezeit. Denn Mose lebte ungefähr 1500 vor Christus. Und wir können uns eine andere Stelle angucken aus dem 4. Buch Mose. Da finden wir in Vers 22 von Kapitel 31 nur das Gold und das Silber, das Kupfer, das Eisen, das Zinn und das Blei. Alles, was das Feuer verträgt, sollt ihr durchs Feuer gehen lassen und es wird rein sein. Und auch hier sehen wir die interessante Reihenfolge, dass Eisen nicht mehr wertvoller ist als Gold. Denn sonst würde es an erster Stelle stehen. Aber wir haben hier ganz klar den damaligen Wert der Metalle. Zuerst das Gold, dann das Silber, dann das Kupfer, dann das Eisen, dann das Zinn und dann erst das Blei. Das heißt, das, was wir hier in 4. Mose 31 finden, bestätigt das, was wir auch in außerbiblischen Inschriften finden, dass Eisen mittlerweile sehr gebräuchlich war und dass es nicht mehr mit Silber und Gold auf eine Stufe genannt wird, sondern erst nach dem Kupfer angeführt wird. Darum ist es für uns auch nicht schwer zu verstehen, dass wir in 5. Mose 3, Vers 11 bei Og finden, dass sein einziges Kennzeichen war ein Bett aus Eisen. Und das zeigt natürlich, dass Eisen nicht mehr sehr selten gewesen sein konnte und dass es bezahlbar war, nämlich dass man ein so gewaltiges Bett herstellen konnte. Hier sicherlich ein Bild von Stabilität und natürlich auch ein Bild von Bequemlichkeit. Etwas später, dann sind wir schon um 1400 vor Christus bei Josua, da lesen wir etwas davon, dass es eiserne Streitwagen gab, in Josua 17. Das heißt, da wurde Eisen auch militärisch genutzt für Waffen, was wir auch natürlich außerbiblisch finden. Und etwas später vielleicht nochmal eine Stelle, um sie anzuführen. Das ist die Zeit von Elisa. Wir sind jetzt ungefähr 900 vor Christus und da ist Eisen mittlerweile ein Alltagswerkzeug. Denn in 2. Könige 6 haben wir diese interessante Geschichte, dass es jemanden gab, dem ist die Axt ins Wasser gefallen und er hat ein großes Problem, denn diese Axt hatte er sich geliehen und er wollte sie gerne wieder zurückbringen, Und da heißt es ja in Vers 5, es geschah aber, als einer einen Balken fällte, da fiel das Eisen ins Wasser und er schrie und sprach, ach mein Herr, und es war geliehen. Und da kommt ja dieses Wunderhandeln Elisas durch die Hand Gottes und man wirft ein Stück Holz hinein und dann wird das Eisen zum Schwimmen gebracht. Dort sehen wir, dass Eisen also schon als Alltagswerkzeug benutzt wurde und dass es immer mehr an Wert verloren hatte. Und in Hiob 28, die Stelle habe ich schon angeführt, wird uns ganz genau beschrieben, wie jetzt nun Eisen abgebaut wurde. Aber das löst noch lange nicht das Problem in 1. Mose 4 bei diesem Tubal-Kain, der Eisen benutzte, zu einer Zeit, als man Eisen überhaupt nicht verhütten konnte. Und haben wir hier einen Fehler? Wird hier ein falsches Metall genannt? Oder ist das eine erfundene Geschichte? Viele würden ja am liebsten sowieso diese ersten 11 Kapitel im 1. Buch Mose in das Reich des Märchenbuches schieben. Bloß nicht wörtlich nehmen, wo wir etwas über die 7 Tage Schöpfung erfahren, wo wir etwas darüber erfahren, wie Gott alles gemacht hat, wie die Sünde in die Welt gekommen ist. Nun, ich bin davon überzeugt, und ich habe das schon in anderen Videos gesagt, dass das hier nicht nur ein poetischer Bericht ist im 1. Buch Mose, sondern dass das hier ganz klar eine wissenschaftliche Basis hat. Aber wie kann das dann sein, dass wir dort eine solche Ungenauigkeit finden, dass hier plötzlich die Rede ist, dass man Eisen bearbeitete? Nun, es gibt eine interessante Bachelorarbeit, die hat sich mit einem Thema beschäftigt. Ich will mal sagen, woher kommt das Eisen aus der Antike? Und in dieser Arbeit wurde sehr sorgfältig recherchiert und man guckte sich einmal an, wie ist das eigentlich mit den ältesten Eisenfunden, die man überhaupt gemacht hat. Sie sind hier alle sehr sorgfältig aufgelistet und einer der ältesten Eisenfunde stammt aus Samarra. Da ist die Datierung allerdings unsicher und das Material wurde nicht weiter genau bestimmt. Deswegen lasse ich das mal weg, wir können da nicht viel zu sagen. Dann finden wir aber Eisenkügelchen aus Tepe Sialk, ebenfalls aus dem Nahen Osten, eine Stadt in dem Iran. Und die können ungefähr um 4000 vor Christus, also kurz nach der Flut. Ich habe ja schon an anderer Stelle gesagt, dass ich nicht so ohne weiteres einfach diese Stammbäume nur zurückrechne, sondern dass ich davon überzeugt bin, dass es Lücken gibt. Das heißt jetzt nicht, dass die Flut vor Hunderttausenden von Jahren stattfand, aber ich bin davon überzeugt, dass das Alter des Lebens auf dieser Erde vielleicht ungefähr 8.000 bis 10.000 Jahre alt ist, also etwas mehr als diese 6.000 Jahre, die man durch das reine Zurückrechnen erhält. Aber zu diesem Thema werde ich noch mal ein extra Video veröffentlichen. Jetzt geht es hier erstmal um diese Kügelchen, die wir haben. Diese Kügelchen, die konnte man untersuchen und da stellte man plötzlich Wittmannsche Strukturen fest. Nun, Wittmannsche Strukturen ist ein Kennzeichen dafür, dass dieses Eisen meteoritisches Eisen ist. Das heißt, dieses Eisen, das man für diese Kügelchen benutzte, wurde gar nicht aus dem Erdboden abgebaut, sondern ist in Form von Kometen auf diese Erde gestürzt. Aus einer anderen Zeit, 3200 vor Christus, hat man in Ägypten die Perlen von Gerseh gefunden. Wenn man sich diese Sachen genau anguckt und man macht Metallanalysen, stellt man fest, es handelt sich um meteoritisches Eisen. Das nächste, was man hatte, war aus der Zeit 2700 vor Christus eine Eisenplatte aus Gizeh. Die hat man ebenfalls untersucht, allerdings ist hier die Datierung unsicher. Nur eins ist sicher, wir haben hier definitiv kein meteoritisches Eisen, sondern wir haben Eisen aus einer Niedertemperaturverhüttung. Das kann tatsächlich geschehen, wenn man Kupfer verhüttet. Dazu war man zu dieser Zeit längst in der Lage. Man konnte Kupfererz nehmen und schmelzen. Und manchmal war etwas Eisen in diesem Erz enthalten. Und dann reichten Temperaturen von 800 Grad aus, dass man ein sehr schlechtes, ein niedertemperaturverhüttetes Eisen bekam. Das konnte man vielleicht für solche Platten nehmen, aber mehr auch nicht. Es war also nicht mehr als ein Nebenprodukt bei der Kupferherstellung. Das wird wohl der Ursprung dieser kleinen Platte gewesen sein. Aus der Zeit um 2500 vor Christus haben wir Werkzeugfragmente aus Ur, die aus dem königlichen Friedhof von Ur stammen. Auch sie wurden untersucht. Die Metallanalyse zeigt ganz klar, es ist meteoritisch. Aus 2400 vor Christus stammt ein Dolch aus Alakahüyük. Und auch da ist Eisen unter anderem neben Gold benutzt worden. Auch dieses Eisen wurde untersucht und es ist ganz klar meteoritisch. Ein klein wenig Eisen, was man dort fand, einige Perlen, sind wieder Niedertemperatureisen als ein Nebenprodukt bei der Kupferverhüttung. Und ich könnte das jetzt beliebig fortführen. Es gibt noch weitere Funde, die man gemacht hat, die aus der Zeit um 2000 vor Christus stammen, wie aus eine dünne Klinge aus Ägypten oder eine Axt aus Syrien. Alle Untersuchungen zeigen, dass es sich um meteoritisches Eisen handelt. Und damit ist die Frage beantwortet, ob die Bibel dort einen Fehler hat oder nicht. Das Ganze zeigt uns, dass die Bibel ausgesprochen genau ist. Denn meteoritisches Eisen muss nicht aufgeschmolzen werden. Meteoritisches Eisen, das aus sehr viel Eisen mit einem höheren Prozentsatz an Nickel besteht, kann man in der Hitze hämmern. Und das ist genau das, was uns diese Stelle in 1. Mose 4 zeigt. Also 1. Mose 4 zeigt uns Tubal-Kain als den Hämmerer von Eisen. Und das entspricht genau den technischen Fähigkeiten, die die Menschen damals hatten. Erst in dem Buch Hiob aus der Zeit um Abraham lesen wir so langsam, also vor Abraham, dass man schon Eisen bergmännisch abbauen konnte. Das Ganze zeigt uns, dass die Bibel keine Fehler enthält, sondern dass die Bibel ein ausgesprochen perfektes Buch ist, wo sich keine Fehler drin finden. Es ist ja eigentlich eine Nebensächlichkeit, ob der Mann jetzt Eisen verhüttet oder gehämmert hat. Aber auch solche Nebensächlichkeiten, weil sie das Wort Gottes sind, entsprechen zu 100% der Wahrheit. Tubal-Kain war der Verhütterer von Eisen. Er hat es nicht bergmännisch abgebaut, sondern er hat meteoritisches Eisen genommen und hat das dann eben entsprechend bearbeitet.